Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge von NSU Watch auf Klären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 54. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die zum ersten Mal oder wieder dabei sind. Schön, dass ihr reinhört und wir hoffen, ihr bleibt dabei, denn heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema. 5 Jahre sind seit dem rassistischen Anschlag in Hanau vergangen. 5 Jahre ohne Said Nessa Hashemi, ohne Hamza Kurtovic, Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz, Fatih Saracoğlu, Gökhan Gültekin, Willi Biorel-Paun, Mercedes Kirpatsch und Kaloyan Belkov. Ihre Familien vermissen sie jeden Tag. Und jeden Tag seit 5 Jahren kämpfen sie für Aufklärung, für Erinnerung, für Gerechtigkeit und Konsequenzen. Und in diesem Podcast geht es um die Konsequenzen. Welche Konsequenzen hatte der rassistische Anschlag in Hanau für diejenigen Behördenmitarbeiter, die dafür verantwortlich waren, dass am 19. Februar 2020 der Notruf in Hanau für eine gesamte Stadt nicht funktionierte und Willi Viorel-Paun deshalb starb? Und welche Konsequenzen hatte es, dass in der Tatnacht der Notausgang in der Arena Bar verschlossen war. Für diejenigen, die davon wussten und die dafür gesorgt haben, dass der Notausgang verschlossen war. In den letzten 5 Jahren haben wir immer wieder Podcasts gemacht, in denen Überlebende und Hinterbliebene aus Hanau gesprochen haben, über ihre Kämpfe, über die Forderung nach Aufklärung. Gerade jetzt, 5 Jahre danach, ist es wirklich nochmal wichtig, daran zu erinnern, dass die gesamte Last der Aufklärung bei den Angehörigen lag und bei solidarischen Journalistinnen, bei investigativen Journalistinnen und Forschungsprojekten wie Forensic Architecture beispielsweise. Es waren auch die Angehörigen, die die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag so lange erhoben haben, bis er dann endlich gekommen ist. Und es gibt aber tatsächlich eine Blockade, die die Angehörigen und trotz aller Beweise nicht durchdringen können. Und das ist die Forderung nach strafrechtlichen Konsequenzen für Beteiligte, Verantwortliche aus den Behörden, die für das Notrufversagen und für den verschlossenen Notausgang in der Arena Bar verantwortlich waren. Und wir haben von vielen gehört, dass sie gar nicht so genau verstehen, worum es dabei eigentlich geht. Und weil wir dieses Vorgehen der Justiz in Hessen und insbesondere der Staatsanwaltschaft Hanau so skandalös finden, haben wir eben jetzt dieses Interview mit Sebastian Schamer geführt und ihr hört Armin Kurtovic mit seinen Forderungen, die Anzeige, die er jetzt nochmal im Januar gestellt hat, wegen des Notausgangs unterstreichen und beschreiben.
Aber als erstes hören wir die Rede von Çetin Gültekin. Er ist der Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin und er hat am 15. Februar bei der zentralen Gedenkfeier in Hanau genau auf diese 5 Jahre zurückgeschaut und gefragt, was wurde erreicht und welche Konsequenzen sind ausgeblieben. Er fragt auch nach dem Aufstieg der AfD und wie es jetzt weitergehen kann.
Çetin Gültekin war einer der RednerInnen, die bei der selbstorganisierten zentralen Gedenkfeier am Samstag, den 15. Februar, zusammen mit vielen Familienangehörigen, mit UnterstützerInnen, mit anderen Betroffenen rechter und rassistischer Terroranschläge und mit MusikerInnen wie Absilon gesprochen haben. Und in seiner Rede hat er sich, wie du schon gesagt hast, wirklich darauf konzentriert, eine Bilanz zu ziehen. Was haben die Angehörigen, die Initiative 19. Februar, die das Gedenken organisiert hat, was haben sie erreicht und wo sind sie tatsächlich, weil es außerhalb ihrer Macht stand, eben auch wirklich gegen Wände gerannt.
Liebe Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr heute hier seid. Danke auch an alle, die heute und in den nächsten Tagen in vielen anderen Städten Gedenkaktionen organisieren. Am nächsten Mittwoch liegen die rassistischen Morden von Hanau genau 60 Monate zurück. 261 Wochen ohne Ferhat Unvar, ohne Hamza Kurtovic, ohne Said Nesar Hashemi. 1827 Tage ohne Willi Viorel Paun, ohne Mercedes Kirpatsch, ohne Kaloyan Velkov. 43.848 Stunden ohne Fatih Saraçoğlu, ohne Sedat Gürbüz, ohne Gökhan Gültekin. Wir vermissen euch so sehr und wir werden euch niemals vergessen. Wir gedenken heute unseren Liebsten und wir wollen und müssen uns aber auch fragen, was wir in diesen 5 Jahren erreicht haben und was nicht. Ich möchte den heutigen Abend nutzen, um dazu etwas zu sagen. Beginnen wir mit dem Negativen. Die AfD hat am 19. Februar 2020 mitgeschossen. Der Täter war von den Rassisten der AfD beeinflusst und aufgehetzt. Das haben wir nach dem Anschlag immer wieder und wieder betont. 2021 stand die AfD auf Bundesebene bei ca. 10%. Keine 4 Jahre später, jetzt am 23. Februar 2025, wird diese rechtsextreme Partei aller Wahrscheinlichkeit nach mit über 20% in den Bundestag einziehen. Wie kann das sein? Und noch schlimmer, CDU und FDP haben die AfD am 29. Januar 2025 auf neuer Ebene hoffähig gemacht. Wenige Stunden, nachdem im Bundestag der Opfer von Auschwitz gedacht wurde, inszeniert CDU-Kanzlerkandidat Merz eine beschämende rassistische Wahlkampfshow und stimmt gemeinsam mit den Neonazis für noch härtere Maßnahmen gegen Geflüchtete und Zuwanderer. 5 Jahre nach Hanau sind Rechtsextreme und Rassisten nicht nur in den USA, in Italien oder Ungarn, sondern auch in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Ich frage mich, wie ist das möglich? Was haben wir falsch gemacht? Und können wir das Ruder überhaupt noch rumreißen? Kommen wir auf die Länderebene. Bereits im Februar 2021, also zum ersten Jahrestag, haben wir die Kette des Versagens von Behörden und Polizei in Hessen skandalisiert. In den Monaten und Jahren danach haben wir weiter ermittelt und mit Hilfe von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen zahlreiche Strafanzeigen gestellt. mit den Rekonstruktionen von Forensic Architecture, mit unseren Aussagen im Untersuchungsausschuss, mit all unserer Kraft haben wir wirklich alles versucht, damit Hanau zumindest einige wenige politische, juristische und personelle Konsequenzen hat. Doch nichts, gar nichts konnten wir auf diesen Ebenen erreichen. Alle Strafverfahren wurden von den Staatsanwaltschaften in kürzester Zeit eingestellt. Innenminister Beuth hat alle Kritik ausgesessen und die schlimmsten Hanau-Versager bei der Polizei, Roland Ullmann und Jürgen Fehler, wurden für ihren krassen Fehler sowie ihre Vertuschungsversuche auch noch belohnt und im Apparat befördert. Das ist eigentlich nicht zum Aushalten. Und ich frage mich, wie kann das sein? Was hätten wir anders machen müssen? Ja, unsere Stimmen waren und sind laut. Und das über viele Jahre, in denen die Verantwortlichen darauf gesetzt haben, dass wir endlich müde werden. Wir schweigen auch heute nicht. Doch ich frage mich, wie können wir wirklich etwas verändern? Kommen wir zum Positiven. Denn wir bereuen nichts und wir glauben und hoffen, dass wir auf anderen Ebenen einiges erreichen konnten. Say their names. Wir haben diesen Slogan von Black Lives Matter übernommen und die Namen unseren Liebsten mit all euren Stimmen immer wieder gemeinsam ausgerufen. Wir haben den Täter rechts liegen lassen und mit euch die Opfer in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben einen Raum, unsere 140 Quadratmeter gegen das Vergessen geschaffen und wurden von dort so vielen besucht und niemals alleine gelassen. Wir haben zur Unterstützung aufgerufen und haben diese von psychologischen Begleitungen bis zu Geldspenden von so vielen Seiten erhalten. Wir haben Kundgebungen und Demonstrationen organisiert und wir wurden getragen von den vielen, die gekommen sind und mitgewirkt haben. Wir haben unzählige Veranstaltungen in Hanau vorbereitet und sind immer wieder in viele Städte eingeladen worden. Wir haben andere Betroffene ermutigt, lauter zu werden. Und wir wurden von anderen Betroffenen ermutigt, niemals wieder leise zu sein. Wir haben selbst ermittelt und recherchiert und wurden nachhaltig von denjenigen unterstützt, die das juristisch und forensisch viel besser können. Wir haben gelernt, mit den Medien zu reden und sind dabei auf viele kritische und empathische Journalisten und Journalistinnen getroffen. Wir haben unsere Erfahrungen und unsere Schmerzen geteilt und kreative Freundinnen und Freunde haben daraus Lieder, Theaterstücke und Filme produziert. Wir haben selbst erste Bücher geschrieben und viele sind zu unseren Lesungen gekommen. Wir haben unermüdlich für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen gekämpft und wir haben dafür von verschiedenen Organisationen anerkennende Preise bekommen. Wir haben unsere Kraft gegeben, wir haben ganz viel Kraft zurückbekommen. Gegenseitige Unterstützung, gemeinsame Kämpfe, das heißt für uns gelebte Solidarität. Und diese werden wir weiterhin brauchen. Denn wir wissen alle, die nächsten Jahre werden schwer. Rassistische Hetze erscheint mehr denn je als Normalität. Wenn wir die 5 Jahre zurückblicken, müssen wir ehrlich sagen, Wir haben es gesamtgesellschaftlich nicht geschafft, Rassismus und Rechtsruck zurückzudrängen. Doch wir haben starke Momente geschaffen, die ausstrahlen. Wir haben gemeinsame Erfahrungen gemacht, die uns tragen. Wir kämpfen für die Gesellschaft der vielen und es bleibt unsere Perspektive. Wir können nicht aufgeben, wir wollen nicht aufgeben, wir werden nicht aufgeben. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ihr hört jetzt das Gespräch mit Rechtsanwalt Sebastian Schamer. Er war auch Nebenklagevertreter im NSU-Prozess und vertritt jetzt die Familie von Willi Viorel Paun.
Hallo Sebastian, schön, dass du mal wieder in unserem Podcast bist.
Ja, guten Morgen, hallo.
Wir haben dich aus einem sehr spezifischen Grund heute eingeladen, nämlich um über die Straf- und Konsequenzlosigkeit 5 Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau zu sprechen. Und du hast im Namen der Eltern von Willi Viorel Paun Strafanzeige erstattet. Und vielleicht kannst du uns einfach kurz erstmal erklären, worum geht es in der Strafanzeige?
Ja, Willi Viorel Paun hat ja mit seinem Auto den Täter verfolgt, nachdem er bereits die ersten Menschen erschossen hatte, in Richtung Kesselstadt vom Heumarkt aus. Am ersten Tatort noch hat der Attentäter auf ihn geschossen, auf sein Auto geschossen. Er ist trotzdem hinterhergefahren und hat die ganze Zeit versucht, die Polizei zu erreichen, nämlich 5-mal. Davon hat er auch 3-mal die 110 gewählt, ist aber nicht durchgekommen. Und nach allem, was wir über Willi wissen, war das ein unglaublich hilfsbereiter, aber auch ein bisschen konfliktscheuer Mensch, der sicher, wenn er die Polizei erreicht hätte, von der weiteren Verfolgung dieses Täters abgelassen hätte. Also er hätte durchgegeben, hier, da flieht jemand, der hat auf mich geschossen, in dem und dem Auto und die Richtung. Und jeder Notrufbeamte, jeder Disponent oder Disponentin hätte ihm nach den ja für den Notruf geltenden Voraussetzungen und Vorschriften gesagt, fahren Sie ran, lassen Sie den Mann fliehen, der ist gefährlich, wir wissen jetzt, wo er ist, wir kümmern uns drum. Das hat nicht funktioniert, weil er die Polizei nicht erreicht hat. Und er ist dann am zweiten Tatort angekommen, von dem Attentäter in seinem Auto erschossen worden. Und die große Frage ist eben, hätte das verhindert werden können? Der Notruf in Hanau, das ließ sich dann relativ genau ermitteln, war sowohl technisch als auch personell absolut unzureichend ausgestattet. Es gab nicht nur für Hanau Stadt, sondern noch für weitere 5 Einzugsgebiete mit insgesamt 200.000 Menschen genau 2 Notrufleitungen, die aber auch nur durch eine Beamtin oder einen Beamten besetzt waren. Dieser Beamte oder die Beamtin am Notruf hatte aber auch gleichzeitig noch die Aufgabe, sämtliche Menschen, die auf das Polizeirevier kommen, zu versorgen, die Gewahrsamszellen zu überwachen und die gesamte Kameraüberwachung von Hanau Stadt im Auge zu behalten. Das war der Aufgabenkreis dieses Menschen. Hinzu kam, dass an dem Abend für diese Polizeistation von den regulär 7 vorgesehenen Beamten für die Nachtschicht, das ist auch schon sehr wenig, auch noch 3 abgezogen waren, weil woanders eine Bombenentschärfung lief. Das heißt, es gab ganze 4 Polizeibeamten und die waren zuständig für 200.000 Menschen, die Notrufe absetzen wollten oder konnten. Und was die Beamten wahrscheinlich nicht wussten, ist, dass dieser Notruf keinen sogenannten Überlauf hat. Das heißt, wenn man da anruft und jemand anders schon anruft und vielleicht noch jemand zweites anruft, da kommt man nicht mehr durch. Da hört man auch aus verschiedenen Netzen gar nicht mehr ein Klingelzeichen oder ein Besetzzeichen. Man landet einfach im Nirvana. Und so muss es Willi gegangen sein, als er da angerufen hat. Er hat einfach wahrscheinlich gar nichts gehört und hat es immer wieder versucht und ist am Ende erschossen worden. Und Willis Familie, insbesondere sein Vater, die sagen zu Recht, Ja, hätte der Notruf so funktioniert, wie ein Notruf funktionieren muss, hätte Willi heute noch gelebt und vielleicht auch noch andere Menschen überlebt, die der Attentäter dann am zweiten Tatort erschossen hat.
Gab es denn jemals ein offizielles Eingeständnis, dass hier wirklich ein dramatisches Versagen zentraler staatlicher Einrichtungen stattgefunden hat? Und ist das vielleicht auch einer der Ausgangspunkte für die Strafanzeige?
Also es war tatsächlich so, dass ursprünglich ja das BKA ermittelt hatte und die hatten im April 2020, also knappe 2 Monate nach dem Anschlag, schon vermerkt, dass Willi dreimal versucht hatte, während der Verfolgung die 110 zu wählen und offensichtlich nicht durchgekommen war. Eine Strafanzeige bzw. überhaupt ein Ermittlungsverfahren ist daraus erst geworden, nachdem es entsprechende Presseveröffentlichungen gab und auch Niculescu, Paun, der Vater von Willi, das öffentlich gemacht hat. Dann gab es ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Das ist dann eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft Hanau und folgend auch von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Was jetzt sozusagen der Ansatzpunkt war für die neue Strafanzeige, die ich für Niculescu Paun formuliert habe, war, dass es danach sehr viele weitere Erkenntnisse gab. Zum einen von investigativ ermittelnden JournalistInnen, aber auch aus dem Hessischen Untersuchungsausschuss. Und es war halt einfach noch einmal ein Versuch, dieses absolute Totalversagen eben nicht nur als ein abstraktes Behördengeschehen darzustellen, sondern dass es so gekommen ist, das hat auch Namen. Und es gibt dafür verantwortliche Beamte. Und unser Ziel war ausdrücklich nicht, die ja auch personell und inhaltlich völlig überforderten Polizeibeamtinnen dieser Nachtschicht zu verfolgen. Ganz im Gegenteil, die haben wahrscheinlich Übermenschliches versucht zu leisten. So jedenfalls hat es auch Niculescu Paun gesehen, sondern uns ging es um die Verantwortlichen, um die leitenden Beamten, insbesondere um den Herrn Ullmann, Roland Ullmann, der war zum damaligen Zeitpunkt eben Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen. Und Jürgen Fehler, der war damals Leiter der Polizeidirektion im Main-Kinzig-Kreis. Beide sind nach dem Anschlag befördert worden. Ullmann sogar zum Polizeipräsidenten von ganz Hessen. Das empfand Niculescu Paun eben auch als gewisserweise Schlag ins Gesicht. Und wir konnten aufgrund sehr vieler Erkenntnisse, die wir sammeln konnten, tatsächlich auch eine Verantwortlichkeit dieser Personen im Sinne der Strafanzeige, im Sinne eines Anfangsverdachts herausarbeiten. Weil, das muss man halt sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dieser Notruf ja nicht nur in der Anschlagsnacht nicht so funktioniert hat, wie ein Notruf funktionieren soll, sondern 18 Jahre lang. Das war einfach eine Folge einer Umstrukturierung in Hessen, wo Notrufe zentralisiert worden sind, was auch Sinn macht, aber eben Hanau abgehängt war. Da hat man immer darauf gewartet, dass da ein neues Polizeirevier gebaut wird. Das ist dann nicht gemacht worden. Es hat sich alles verzögert und man hat halt auch keine Übergangslösung geschaffen und gesagt, naja, das wird schon irgendwie gehen. Das hat sich dann gezeigt, wie es eben nicht funktioniert hat, insbesondere in der Anschlagsnacht, was ja fatale Folgen hatte. Und diese beiden, unter anderem diese beiden Polizeibeamten, das waren noch mehr in der Anzeige benannt, waren eben dafür in leitender Position verantwortlich, das zu ändern und haben es nicht getan über einen langen Zeitraum. Warum war das auch wichtig, neben der konkreten Benennung von Tatverdächtigen auch diese Person zu ermitteln? Wir haben eine ganz besondere Situation, weil die fahrlässige Tötung, die man ja im Rahmen einer solchen Anzeige vorwerfen kann, verjährt sehr schnell, nämlich schon nach 5 Jahren. Und diese 5 Jahre sind jetzt am 19. Februar 2025 erreicht. Diese Verjährung ist allerdings nicht fix. Die Staatsanwaltschaft kann die verlängern, und zwar um weitere 5 Jahre. Dafür wäre aber erforderlich, dass es konkrete Tatverdächtige gibt und diese über ein Ermittlungsverfahren informiert werden zumindest, ihnen bekannt gemacht wird seitens der Staatsanwaltschaft oder es zumindest angeordnet wird, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt. Und jetzt gab es eine völlig absurde Situation. Ich habe diese Strafanzeige formuliert, die ist am 7. Januar 2025 rausgegangen an die Staatsanwaltschaft Hanau. Die hat dann tatsächlich ein Ermittlungsverfahren gegen Ullmann, Fehler und Co. eingeleitet, hat diese Namen auf den Aktendeckel geschrieben. Das waren also Beschuldigte. Sie hätte diesen Beschuldigten einfach ein Schreiben schicken können und sagen, hier, ihr seid Beschuldigte, wollt ihr euch dazu äußern? Das hätte die Verjährung um weitere 5 Jahre verlängert. In diesen 5 Jahren, und das war das Ziel, hätte man weiter ermitteln können, wie es eigentlich tatsächlich dann weitergegangen wäre, hätte Willi diesen Notruf erreicht. Was die Staatsanwaltschaft Hanau aber gemacht hat, war sehr kurze Zeit später, nämlich am 13. Januar schon, das Verfahren, das sie erst eröffnet hatte gegen diese Beschuldigten, wieder einzustellen, also keine 4 Werktage später. Nicht mit der Begründung, dass die nicht verantwortlich wären, sondern mit der Begründung, dass selbst wenn alles richtig gelaufen wäre, Willi trotzdem erschossen worden wäre.
Wie interpretierst du diese Art und Weise des Umgangs der Staatsanwaltschaft Hanau mit der Strafanzeige? Reiht es sich ein in eine blockierte Strafverfolgung aller, die möglicherweise auch strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten hätten im Hanau-Komplex?
Also es ist tatsächlich juristisch ein bisschen kompliziert, das muss man sagen, Fairness halber, weil es geht sozusagen um die Frage, was wäre geschehen, wenn Willi den Notruf erreicht hätte. Und dieses Was wäre, wenn, ist natürlich mit einem Haufen von Unsicherheiten immer gepaart. Es ist immer bei fahrlässigen Unterlassungsdelikten, so heißt das dann juristisch so, dass man nie sicher voraussagen kann, was passiert wäre. Es hätte ja auch was völlig Unvorhergesehenes sein können. Die Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsanwaltschaft sagen zum Beispiel, ja, es gab ja auch andere Notrufe. Da wurde sehr lange nachgefragt, wo, wie, wer, was, bis dann klar war, was da eigentlich passiert. Und wenn man das überträgt auf einen möglichen Anruf von Willi, dann hätte er möglicherweise in der Zeit der Verfolgung gar nicht die Anweisung gekriegt, anzuhalten. Das ist aber sehr konstruiert und dann komme ich auch zu deiner Frage, warum sich das so ein bisschen einreiht in die gesamten Ermittlungen. Weil wenn man sich das dann genau anschaut, dieser Anrufer, den die Generalstaatsanwaltschaft war das, in Bezug nimmt, der war überhaupt nicht im Gefahrenbereich. Der war in seiner Wohnung, in einem Hochhaus, in großem Abstand und das stand schon 19 Sekunden nach Beginn dieses Notrufs fest. Also der Notrufbeamte hatte alle Zeit der Welt, den zu befragen, was da passiert, was er sieht, wo das ist, weil der nicht in einer Gefahrenzone war. Nun ist es aber Sinn von Notrufen, Gefahren abzuwehren. Und deswegen ist auch immer die erste Frage, wo macht wer was? Wo sind Sie? Wie ist Ihre Lage? Damit Notrufbeamte dann eben auch reagieren können und sagen, hier Vorsicht, Abstand halten, raus aus der Situation etc. Das war also eine ganz andere Situation. Er wird aber trotzdem gebetsmühlenartig gebracht. Und der Punkt ist einfach, man kann das leider juristisch so machen wie die Staatsanwaltschaft Hanau. Das ist möglich, aber man kann eben doch anders. Und ich sehe es eher so, dass man das nicht wollte, obwohl man konnte. Und das ist eben auch eine politische Intention dieses Ermittlungsverfahrens, was sich hier besonders schwerwiegend dann in der Folge erweist, weil dadurch, dass wir jetzt diese Anzeige gestellt haben und die Beschwerde von der Generalstaatsanwaltschaft abgewiesen wurde, hätten wir zwar theoretisch noch ein Rechtsmittel, wir könnten dagegen mit einem sogenannten Klageerzwingungsverfahren vorgehen. Aber dieses Rechtsmittel würde niemals entschieden werden vor dem 19. Februar 2025 und es ist deswegen völlig fruchtlos. Das weiß auch die Staatsanwaltschaft und hat ganz bewusst aus meiner Sicht keine verjährungsunterbrechenden Maßnahmen eingeleitet. Das hätte sie machen können, es hätte nicht wehgetan. Und dann hätte eben zumindest ein Gericht das überprüft, was sie getan hat. Das hat sie dadurch eben vereitelt.
Alles, was die Öffentlichkeit über Staatsanwaltschaften weiß, ist ja, dass sie anders als RichterInnen nicht unabhängig arbeiten, sondern eben weisungsbefugt sind. Gibt es dazu irgendeine Erklärung?
Also StaatsanwältInnen sind angewiesen auch auf Weisungen. Sie müssen nach Weisungen handeln. Allerdings kennen wir natürlich das Innenleben der Staatsanwaltschaft Hanau und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt nicht. Wir können darüber spekulieren, was da passiert ist. Und ich bin mir aus meiner Erfahrung hier aber ziemlich sicher, dass ein solches Verfahren auf eine solche Anzeige mit entsprechender auch Presseveröffentlichung, mit entsprechenden Presseveröffentlichungen schon dazu führt, dass sich dann sicherlich auch der Behördenleiter damit befasst und der vielleicht auch nochmal Rücksprache mit Ministerium hält. Das kann passieren. Festmachen können wir das nicht, weil wir es nicht belegen können. Ich habe das Ganze so verstanden, dass die Staatsanwaltschaft Hanau das sehr schnell eingestellt hat, ohne Verjährungsunterbrechung, und so ein bisschen die Begründung, die ich in der Anzeige geschrieben habe, wirklich nicht gelesen hat oder nicht lesen wollte, sich damit nicht auseinandergesetzt hat. So nach dem Motto, soll es dann halt die Generalstaatsanwaltschaft machen, also die Aufsichtsbehörde. Die hat es dann aber auch nicht gemacht. Damit ist dann halt auch der Weg vorbei, weil dort ganz genau gewusst wird, dass jegliche weitere Einlegung von Rechtsmitteln halt einfach durch die Verjährungsfrist dann obsolet wird.
Ganz zum Schluss die Frage an dich: Welche Botschaft sendet dieser Umgang, diese Einstellung der Ermittlungen in dem Notrufversagen und eben in der Frage, wird überhaupt jemand Verantwortung übernehmen müssen für den ja, vermeidbaren Tod von Willi Viorel-Paun?
Die bittere Wahrheit ist, dass nach dem 19. Februar 2025 wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung niemand mehr zur Verantwortung gezogen werden kann, weil es dann verjährt ist, und zwar endgültig, und es damit auch kein Rechtsmittel gibt. Das ist für die Familie von Willi unglaublich bitter und aus meiner Sicht völlig unnötig, weil man hätte sagen können, okay, wir haben jetzt hier konkrete Beschuldigte, wir sehen es ja auch so, wir schreiben die auf dem Aktendeckel, wir stellen das nicht nach 5 Tagen ein, sondern wir ermitteln jetzt mal. Ich habe ja auch versucht zu ermitteln, was die Staatsanwaltschaft Hanau gar nicht getan hat, zur Persönlichkeit von Willi. Ich habe Menschen befragt, die mit ihm täglich zu tun hatten, was er eigentlich für ein Typ war, ob er denn so eine Anweisung gefolgt wäre von einem Polizeibeamten. Das sind ja alles Punkte, die man konkret erstmal feststellen muss, um zu entscheiden, hätte er einer Anweisung Folge geleistet oder nicht. Dass auch das bestreitet ja die Staatsanwaltschaft Hanau und sagt, wer sich in eine solche Gefahrensituation begibt, der wird dann eben auch nicht auf die Polizei hören. Und das halte ich halt eben für Quatsch. Es ist so, wie es ist. Und meine Wahrnehmung ist, man hätte es machen können, man wollte es nicht. Und das ist dann halt auch eben das Signal an die Familien der Getöteten, dass so politische Verantwortung, ja, das kann man übernehmen. Auch Mitgefühl, ja, das gibt es. Auch posthum eine Ehrung von Willi, ja, die gibt es auch. Aber namentlich leitende Polizeibeamte, insbesondere den ehemaligen Polizeipräsidenten von Hessen, denen verfolgen wir nicht strafrechtlich.
Ihr hört jetzt ein Statement von Armin Kurtovic, der Vater des ermordeten Hamza Kurtovic.
Es soll an die Toten und an die Tat erinnert werden. Und es soll auch erinnert werden, es soll eine Ermahnung sein, wo das hinführt, damit die Toten und die Tat nicht vergessen werden, damit sich so etwas nicht wiederholt. Und so wie es aussieht, wurde es ja nach dem Anschlag noch schlimmer. Wir erleben diesen Rechtsruck und das macht schon einem Kopfschmerzen und Angst. Schon vor dem Anschlag haben viele Politiker auf Bundesebene, Landesebene von dieser hoch angepriesenen Brandmauer gesprochen. Die Brandmauer ist in Wirklichkeit ein löchriger Maschendrahtzaun. Das ganze Versagen, Behördenversagen, alles, man geht gar nicht auf das ein. Oder man sucht auch keine Lösung. Um eine Lösung zu finden, muss man auch das Problem erkennen und reparieren. Aber es heißt dann immer, ja, der Täter ist tot, wir haben nichts falsch gemacht, das Leben geht weiter. Die ganzen Versagen waren ja uns bekannt. Ich habe die politisch Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht, in der Hoffnung, weil alle haben nach dem Anschlag geschrien, Aufklärung. Alle waren so empört. Dann kam der nächste Schritt, es ist nichts passiert. Wir haben eine Strafanzeige gestellt, die erste. Von den 18 Zeugen wurden 9 vernommen. Die Staatsanwaltschaften sind weisungsabhängig. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Verschwörungstheorien an. Das ist es aber nicht. Es wurde alles eingestellt. Wir haben dann, die Anwälte haben Beschwerden geschrieben, wir haben die noch mehr Zeugen genannt. Es wurde wieder nichts gemacht. Jetzt habe ich 2 Professoren genommen, die haben 2 Rechtsgutachten geschrieben. Was die Staatsanwaltschaft hätte machen müssen und nicht gemacht hat. Das heißt, wir müssen die jetzt zwingen, ihre Arbeit zu machen. Und eigentlich war es ja die Aufgabe des Staates, oder ich sage es mal jetzt salopp direkt, der CDU, weil die stellen Justizminister und Innenminister. Und das ist ja denen ihr Wahlversprechen Law and Order. Ich frage mich dann nur, für wen Law and Order? Hamza war nicht nur ein Opfer von rassistischer Gewalt. Er war ein Opfer von Behördenversagen. Komplettes Behördenversagen. Komplett Staatsversagen. Das war komplettes Staatsversagen. Und das muss auch benannt werden. Wenn Hanau richtig aufgearbeitet worden wäre und die Konsequenzen daraus gezogen werden, wäre Magdeburg sicher nicht passiert. Jetzt sind es fast 5 Jahre und es wird immer instrumentalisiert von den Politikern. Die kommen, die sind so bedrückt, dann drehen sie sich um, setzen sich ins Auto und gehen Fasching feiern, Karneval. Leider ist das so. Und ich kann das, jeder Mensch hat sein Leben, das ist normal. Ich kann auch nie von niemandem erwarten, dass er so trauert wie ich. Das wäre auch unmenschlich. Aber ein bisschen Pietät sollte man schon wahren. Oder die sollen sagen, interessiert uns nicht, dann ist auch gut. Aber dieses Geheuchel, damit kann ich nicht umgehen. Tut mir leid, aber es geht nicht. Die Leute sollen wissen, dass das hier noch nicht aufgehört hat. Wir hatten das alles ja schon in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten. Rechte Gewalt, terroristische Gewalt, wir hatten den NSU. Wie das im NSU gehandhabt wurde mit der hessischen Landesregierung, ist ja allgemein bekannt. Jetzt haben wir halt Hanau erlebt. Und es hat sich nichts geändert. Und von einem Polizisten muss ich erwarten, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Das muss ich von ihm erwarten. Aber leider ist es nicht so in diesem Land, in unserem Land. Auch wenn das viele nicht hören wollen, ich bin Teil dieses Landes. Auch wenn ich diesen komischen Nachnamen habe. Aber ich bin hier geboren, ich bin deutscher Staatsbürger. Ich weiß nicht wohin. Soll ich nach Bayern zurückgehen? Die wollen mich nicht mehr. Und das ist traurig. Das ist traurig. Und wenn wir schon über Hanau reden, sollten wir nicht den Fehler rechter Gewalt, ja, aber wir sollten es beim Namen benennen. Staatsversagen. Staatsversagen. Weil damit bekommen wir die Politiker in die Verantwortung. Die haben nichts dazugelernt. Wenn wir, man kann nicht Leid und Übel aufwiegen. Das geht nicht. Aber die haben nichts daraus gelernt. Breitscheidplatz. Behördenversagen. Was ist passiert? Nichts. In Hanau Behördenversagen und alle wurden befördert. Größeres Büro bekommen, weil sie so gut gearbeitet haben. Also ist das Problem in der Politik. Die Politik ist das Problem. Es gab mal Zeiten in Deutschland, da sind Politiker wegen viel kleineren Dingen zurückgetreten. Es hat sich nichts geändert. Keiner übernimmt die Verantwortung. Ich will Gerechtigkeit. Es hat sich nichts geändert. Und das ist das Problem. Das ist nicht mein Problem, das ist unser aller Problem.
In den Links zum Podcast findet ihr viel Material zum Weiterhören und Weiterlesen und sich einfach weiter informieren. Ihr findet dort die Links zu den Büchern von Çetin Gültekin und Van Sait Edris Haşemi. Ihr findet die Arbeit der Initiative 19. Februar 2020. Ihr findet auch die Arbeit der Bildungsinitiative Ferhat Unvar und die Arbeit der Initiative 19. Februar zum Hanau-Untersuchungsausschuss. Da gibt es eine extra Seite, die heißt Kein Abschlussbericht, wo die Arbeit des Untersuchungsausschusses noch einmal kritisch aufgearbeitet wird. Und außerdem stellen wir euch natürlich unsere Podcasts aus der Vergangenheit zum Thema rassistischer Anschlag in Hanau auch in die Links zum Podcast. Wir arbeiten wie immer an weiteren Podcast-Folgen, unter anderem zu der rassistischen Mobilisierung, die auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Dezember letzten Jahres folgte. Und wir arbeiten auch an einer Podcast-Folge zu dem rassistischen Brandanschlag von Lübeck 1996. Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns im Internet nsu-watch.info und verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Plattformen zu finden, @nsuwatch und @rechte_gewalt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro, und tschüss an alle.